Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt präsentiert von Hope Channel Radio.
Hallo liebe Zuschauer, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Geschichte von Petrus, der auf dem Wasser ging, um Jesus entgegenzulaufen, ist ja eine sehr spektakuläre Geschichte in der Bibel. Sie wird oft erzählt, um deutlich zu machen, dass man den Blick auf Jesus lenken soll. Sonst sinkt man und die Wellen, also Sorgen oder Probleme, drohen einen zu übermannen. Aber vielleicht steckt noch mehr in der Geschichte. Pastor Friedbert Schramm aus Essen nimmt die Geschichte von Petrus und seinen Jüngern auf dem See noch einmal ganz genau unter die Lupe.
Ich würde gerne am Anfang mit Ihnen ein Experiment machen. Und ich hoffe, Sie haben Lust mitzumachen. Keine Angst, kann nichts passieren, tut auch nicht weh. Wenn Sie eine Armbanduhr anhaben, dann halten Sie doch jetzt mal Ihre Armbanduhr mit Ihrer anderen Hand abgedeckt. Und versuchen Sie mal, es auszuhalten und nicht drauf zu gucken. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Fragen zu Ihrer Uhr stellen. Und Sie können mal zu Hause in Gedanken schauen, ob Sie die Antworten auf diese Fragen kennen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie Ihre Armbanduhr schon längere Zeit tragen und auch öfter mal am Tag draufschauen. So denke ich, eigentlich müssten Sie Ihre Uhr ganz gut kennen. Schauen wir mal. Also, hat denn Ihre Uhr römische Zahlen oder arabische Zahlen? Und wenn Ihre Uhr Zahlen hat, hat sie denn alle Zahlen von 1 bis 12 oder vielleicht nur manche, vielleicht nur die 12 und die 3, die 6, die 9? Hat Ihre Uhr Striche für die Minuten? Und wenn sie Striche hat für die Minuten, wie viele Striche? Also wirklich für jede Minute oder vielleicht nur alle 5 Minuten? Hat Ihre Uhr eine Datumsanzeige? Ein Sekundenzeiger? Okay, Sie dürfen mal nachschauen. Ich war völlig überrascht, dass auf meiner Uhr zum Beispiel völlig andere Zahlen sind, als ich mir in Erinnerung hatte. Wenn Sie jetzt mal nachgeprüft haben, würde ich Sie bitten, dass Sie nochmal Ihre Hand auf die Uhr halten. Jetzt gehe ich also davon aus, dass Sie gerade auf Ihre Uhr geschaut haben, nochmal kontrolliert, welche Zahlen, wie viele Striche. Können Sie mir denn auch sagen, wie spät es ist? Ich vermute mal, dass man sich gerade auf alles andere konzentriert hat, aber eben nicht auf die Uhrzeit. Was sagt mir das? Ich glaube, dass wir in unserem Leben ganz oft bestimmte Details nicht wahrnehmen. Und das ist auch gut so. Wir würden verrückt werden, wenn wir alles um uns herum im Detail wahrnehmen würden. Aber manchmal merke ich, dass wir unpräzise beobachten. Und zwar deshalb, weil wir bestimmte Dinge sehen könnten. Also Sie können das ja sehen, welche Zahlen auf Ihrer Uhr sind und wie viele Striche und Sekundenzeiger, ja oder nein. Wir können das wahrnehmen, aber wir nehmen eben nicht alles wahr. Das erinnert mich auch an das Bibellesen. Ich stelle da so Parallelen zum Bibellesen fest, denn häufig kennt man so bestimmte Geschichten, bestimmte Aussagen, die man vielleicht auch frei zitieren kann oder Geschichten, die man so nacherzählen kann. Oder ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie die Bibel lesen und vielleicht auf eine bekannte Geschichte stoßen, dass man dann sagt, ja, kenne ich. Ich weiß, wie die Geschichte ausgeht oder ich weiß auch, worum es in der Geschichte sich handelt und was das bedeutet. Ich glaube aber, dass wir ganz häufig bestimmte Details in der Bibel überlesen, obwohl sie drinstehen. Und wir vielleicht manchmal erst viel später etwas entdecken im Text, was uns vorher nie aufgefallen ist, aber eine ganz, ganz wichtige Bedeutung hat, vielleicht sogar für ein ganz anderes Verständnis des Textes oder auch dieser Geschichte. Und genau so eine Geschichte möchte ich gerne mit Ihnen heute mal betrachten. Vielleicht kennen Sie diese Geschichte und ich würde gerne heute mal auf Details eingehen, die man häufig überliest. Es ist die Geschichte von Petrus, wie er auf dem Wasser läuft. Vielleicht haben Sie diese Geschichte auch schon mal gehört. Sie ist sehr bekannt. Sogar Menschen, die die Bibel nicht so gut kennen, haben schon mal gehört, dass Petrus auf dem Wasser gelaufen ist. Zumindest Jesus auf dem Wasser gelaufen war. Und diese Geschichte lässt sich leicht nacherzählen. Jesus ging alleine auf einen Berg, um zu beten. Und er schickte seine Jünger schon mal voraus quasi, dass sie in das Boot steigen sollten, um ans andere Ufer zu segeln. Und die Jünger kommen da in der Nacht, mitten in der Nacht, in einen Sturm. Und dieser Sturm wird so heftig, dass sie Todesangst bekommen. Im Text heißt es, dass sie Todesangst hatten. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, mitten in der Nacht, es ist dunkel, es ist kalt, es stürmt, es regnet vielleicht und sie haben Angst zu kentern. Und in dem Moment kommt Jesus auf sie zu, sie haben Angst vor ihm, sie denken, es ist ein Gespenst und erstaunlicherweise, Petrus, einer der Jünger, der im Boot ist, bittet Jesus, ob er zu ihm kommen darf. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, mitten im Sturm, mitten in der Nacht, bei Todesangst. Also ich würde da nicht auf die Idee kommen, auszusteigen, aus dem Boot auszusteigen, um Jesus entgegenzugehen. Das ist schon eine verrückte Idee. Aber Petrus hat es rausgetrieben und tatsächlich, Jesus tut ein Wunder und erstaunlicherweise, Petrus kann auf dem Wasser gehen. Und wir deuten häufig auch diese Geschichte ähnlich wie, dass Petrus Mut hatte, mal auszusteigen aus dem ewigen Einerlei und hat dann was erlebt und Jesus hat ein Wunder getan. Und es soll uns vielleicht auch ermutigen, manchmal auszusteigen und Gott zu vertrauen. Und Gott kann große Dinge tun. Und tatsächlich, so ist es ja auch. Was mich nur verwundert an dieser ganzen Geschichte ist, dass diese Geschichte nicht nur im Matthäus-Evangelium steht, sondern diese Geschichte steht auch in dem Buch Markus und Johannes. Zwei Schreiber, so wie Matthäus, die diese Geschichte auch erlebt und aufgeschrieben haben. Was ich nur erstaunlich finde, ist, dass weder Markus noch Johannes, dass sie beide nicht davon berichten, dass Petrus auf dem Wasser gegangen ist. Sie berichten nicht von dieser Geschichte, dass Petrus ausgestiegen ist und auf dem Wasser ging. Und das hat mich ehrlich gesagt völlig durcheinander gebracht. Wieso berichten Markus und Johannes nicht von diesem erstaunlichen Ereignis? Wie kann man so ein Ereignis vergessen? Es gab für mich zwei Möglichkeiten. Entweder stimmt das nicht? Das glaube ich aber nicht. Matthäus hat es geschrieben und ich gehe davon aus, dass es auch so war. Aber die zweite Möglichkeit scheint mir wahrscheinlicher, denn für Markus und Johannes muss noch etwas anderes in dieser Geschichte so viel wichtiger gewesen sein, dass die Tatsache, dass Petrus auch noch aus dem Boot gestiegen ist und über das Wasser gehen konnte, völlig nebensächlich war. Nur bitte, was kann das sein? Was ist in dieser Geschichte noch so Erstaunliches passiert, dass Markus und Johannes diese Geschichte von Petrus nicht mehr erwähnen brauchten? Ich würde gerne mal mit Ihnen lesen, in dem Buch Markus, wie denn Markus diese Geschichte umschreibt. Und wenn wir mal auf Details achten, vielleicht entdecken wir etwas, was für Markus und Johannes noch so viel bedeutender war, als die Geschichte, dass Petrus auf dem Wasser ging. Ich lese mal die Geschichte in Markus. Und zwar in Markus Kapitel 6. Und dort ab Vers 46. Endlich war Jesus allein. Er ging auf einen Berg, um zu beten. Als es Nacht wurde, waren die Jünger noch weit draußen auf dem See. Jesus sah, dass sie kaum noch das Boot steuern konnten, weil sie gegen einen schweren Sturm anzukämpfen hatten. Gegen 4 Uhr morgens kam er auf dem Wasser zu ihnen. Er wollte an ihnen vorübergehen. An der Stelle bin ich stecken geblieben. Hier steht doch tatsächlich, dass Jesus sich entschied, an den Jüngern vorüberzugehen. Das habe ich nicht verstanden. Also ich stelle mir das so vor, Jesus geht auf den Berg, um zu beten. Er schaut von dem Berg hinunter, sieht auf dem See bei Sturm, dass die Jünger in Seenot geraten, Todesangst bekommen. Und Jesus entscheidet sich und sagt, ich möchte an den Jüngern vorbeilaufen. Das machte doch überhaupt gar keinen Sinn. Wenn man aber mal genau nachschaut, was dieser Begriff vorübergehen in der Bibel bedeutet, dann bedeutet dieser Begriff nicht vorbeilaufen. Dieser Begriff vorübergehen hat eine ganz, ganz besondere Bedeutung in der Bibel. Denn wenn Jesus an Menschen vorübergeht, wenn Gott an Menschen vorübergeht, dann passiert da etwas ganz, ganz Besonderes. Es gibt ein paar Situationen in der Bibel, wo wir davon lesen, was da Besonderes passiert ist, wenn Gott sich entschied, an dem Menschen vorüberzugehen. Wir kennen zum Beispiel eine Geschichte in dem Buch Mose, wo Mose auf dem Berg Sinai war und auch Gott gebeten hat, er möchte ihn sehen. Und Gott sagt es, okay, ich zeige mich dir. Ich werde also an dir vorübergehen. Und dann geschah das. Der Herr ging an Mose vorüber. Und es heißt, er ging in all seiner Güte und Barmherzigkeit an Mose vorüber. Und in dem Moment muss so eine Macht der Güte und Barmherzigkeit von Gott ausgestrahlt worden sein, dass Mose das hätte nicht ertragen können und deshalb Gott ihn schützend in eine Felsspalte stellt und schützend seine Hand darüber hält, weil sonst Mose das nicht ertragen hätte. Vorübergehen scheint etwas Außergewöhnliches zu sein. Da passiert etwas, da zeigt Gott sich in seiner ganzen Identität, in all seiner Macht, in seiner Güte und Barmherzigkeit. Es gibt noch eine zweite Geschichte, wo Elia sich das Gleiche wünscht. Elia war in der Wüste und er war auch zerstört am Boden und wusste nicht, wie es weitergeht. Und auch er wünschte sich in dieser erschöpften Phase, Herr, zeige mich dir. Und der Herr sagte auch da, ist okay, ich gehe an dir vorüber. Und dann war der Herr nicht im Sturm und er war nicht im Gewitter und er war nicht im Feuer, in all der Macht, die wir uns manchmal vorstellen, so als Menschen, wenn der Herr auftritt. Nein, der Herr ging an Elia vorüber in einem leisen, sanften Säuseln. Und auch da steht in der Bibel, dass Elia das nicht ertragen konnte, diese Macht, die da vorbeigeht, dass auch er schützend seinen Mantel über sein Gesicht ziehen musste, weil er das auch ansonsten nicht ertragen hätte. Das Vorübergehen bedeutet nicht vorbeilaufen. Wenn Jesus sich entschieden hat, an den Jüngern vorüberzuziehen, dann, weil er sich in seiner ganzen Güte und Barmherzigkeit, in seiner ganzen Macht, in seiner inneren Identität den Jüngern zeigen wollte. Aber warum? Warum wollte Jesus das? In diesem Moment. Wenn man mal die Geschichten liest, die Matthäus und Markus und Johannes, alle gleich übrigens, schildern, vor diesem Ereignis, dann sagen sie, dass kurz davor die Speisung der 5000 war. Auch eine ganz besondere Geschichte, in der Jesus ein Wunder tut. Er macht 5000, zumindest heißt es da Männer, satt, aber es sind auch Frauen und Kinder da gewesen, also vielleicht waren es 10, 15, 20.000, also eine große Menge, die Jesus da satt macht. Und nach diesem großen Wunder wollte das Volk Jesus zum König krönen. Ja, kann man ja gut nachvollziehen. Ein Wundertäter zum König zu haben, das macht Sinn. Aber nicht für Jesus. Jesus wollte nicht zum König gekrönt werden, weil er Wunder tun kann. Jesus wollte nicht zum König gekrönt werden, weil er Versorgungsdefizite ausgleichen kann, weil er Brot backen kann. Das Volk, die Menschen und selbst die Jünger hatten Jesus zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht erkannt. Sie wussten nicht, wer Jesus eigentlich ist. Dass Jesus der Schöpfer des Universums ist, der Mächtigste aller Mächtigen, der Messias, auf den sie alle warteten. Die Menschen erkannten ihn noch nicht als Messias. Und ich glaube, deshalb zog er sich auch traurig zurück, um alleine mit seinem Vater auf dem Berg zu beten. Aber in diesem Moment, wo die Jünger in Not waren, da entschied er sich, ich möchte mich den Jüngern zeigen. Und zwar so, wie ich bin. Dass ich der Messias bin. Und genau das bedeutet es. Jesus entschied sich, an den Jüngern vorüberzuziehen, um ihnen zu zeigen, ich bin der Messias. Ich bin der Schöpfer des Universums. Und ich zeige mich euch in all meiner Macht, in all meiner Güte und Barmherzigkeit. Und auch das berichtet Markus. Das können wir auch nachlesen, nämlich in Markus Kapitel 6 und da ab Vers 50. Da heißt es nämlich, die Jünger hatten Angst. Wer kommt da im Dunkeln beim Sturm auf sie zu? Sie dachten, es wäre ein Gespenst. Und da antwortet Jesus und sagt, habt keine Angst. Und jetzt lesen wir mal, was er da sagt. Aber Jesus sprach sie an und sagte, habt keine Angst, ich bin es doch. Auch hier ist es wichtig, dass wir Details lesen. Denn hier steht gar nicht, ich bin es doch. Sondern hier steht im Griechischen ego emi. Das müsste man eigentlich korrekt übersetzen mit ich bin. Nicht ich bin es doch. Ego emi ist die Gottesformel. Ego emi ist die Identitätsformel Gottes. Ich bin der ich bin. Mein Name ist ego emi. Ich bin der, die Welt geschaffen hat. Ich bin ego emi. Ich bin der, der von Anfang bis Ende ist. Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin der Messias. Ich bin ego emi. Er stellt sich hier den Jüngern vor und offenbart sich, wer er wirklich ist. Übrigens an der Stelle erstaunlich, dass Petrus auf die Idee kommt und sagt, Herr, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob du es wirklich bist, ob du wirklich der Messias bist. Als Beweis dafür, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Übrigens, das ist für mich nicht Mut. Viele sagen ja, dass Petrus mutig war, weil er aus dem Boot ausgestiegen ist, bei Sturm, mitten in der Nacht. Das ist für mich eher Zweifel. Denn Petrus zweifelt hier. Er zweifelt, dass das der Messias ist. Und er sagt zu Jesus, wenn du wirklich ego emi bist, wenn du wirklich der Schöpfer des Universums bist, dann beweise mir das, indem ich auf dem Wasser zu dir kommen darf. Tu ein Wunder. Die Geschichte macht auf mich da plötzlich eine andere Wirkung. Und ich kann vielleicht sogar verstehen, warum Markus und Johannes das nicht erwähnen, weil sie sagen, Petrus lenkt hier eigentlich von etwas ab. Denn es war Jesus sein Anliegen, sich den Jüngern zu offenbaren, an ihnen vorüberzuziehen. Und Jesus hätte vielleicht auch bewusst sagen können, Mensch Petrus, jetzt bleib doch mal locker, jetzt bleib doch mal im Boot. Jetzt warte doch mal, ich möchte mich gerade euch offenbaren, ich möchte mich euch gerade zeigen, wer ich wirklich bin. Und da kommst du schon wieder mit einer Bitte. Kannst du ein Wunder tun? Aber so reagiert Jesus gar nicht. Er sagt, okay, Petrus, komm. Es geht zwar gerade um was anderes, geht zwar gerade mal um mich, aber okay, dann lasse ich mich auf deinen Wunsch ein. Matthäus schildert uns, dass Petrus ja versagt an der Stelle und untergeht, nachdem er ein paar Schritte auf dem Wasser gehen konnte. Und an der Stelle zeigt Jesus wiederum, wer er ist. Nämlich der Messias, der nämlich gekommen ist, um Menschen zu retten. Und so packt er auch den Petrus und rettet auch ihn. Zeigt ihm auch, ich bin dein Messias. Und jetzt passiert noch etwas Erstaunliches. Jesus zieht also diesen nassen Petrus aus dem Wasser. Und ich stelle mir das so vor, dass er ihn noch so im Arm hält. Und sie betreten gemeinsam das Boot. Und jetzt steht wieder etwas ganz Erstaunliches im Text. Wieder ein Detail, was enorm wichtig ist. Das möchte ich wiederum lesen. Und das können wir jetzt bei Matthäus lesen. Nämlich in Matthäus 14. Und da lese ich das ab Vers 32. Also bildlich gesehen, Jesus hat gerade den Petrus gerettet. Es ist immer noch Sturm, es ist immer noch Nacht. Und sie besteigen beide das Boot. Was passiert jetzt? Vers 32. Nachdem beide das Boot bestiegen hatten, legte sich der Sturm. Da fielen die anderen vor Jesus nieder und bekannten, du bist wirklich Gottes Sohn. Hier steht was ganz, ganz Wichtiges. Jesus und Petrus besteigen zusammen das Boot. Und in dem Moment zieht Jesus in all seiner Macht, Güte und Barmherzigkeit an den Jüngern vorüber. Und augenblicklich kehrt Stille ein. Augenblicklich ist Ruhe. Ich weiß nicht, wie oft in Ihrem Leben Stürme sind. Aber dieser Text sagt mir, wenn der Herr an Ihnen vorüberzieht, in all seiner Macht und Güte und Barmherzigkeit, dann wird auch in Ihrem Leben Ruhe einkehren. Und jetzt steht noch was Erstaunliches in dem Text. Nämlich in Vers 33. Da fielen die anderen vor Jesus nieder und bekannten, du bist wirklich der Sohn Gottes. Übrigens wieder ein Detail. Hier steht, die anderen knieten nieder, nicht Petrus. Also Jesus und Petrus besteigen das Boot. Augenblicklich kehrt Stille ein. Und die anderen Jünger im Boot fallen nieder und erkennen, du bist wahrlich der Sohn Gottes. Du bist der Messias. Jesus hat sich hier den Jüngern zu erkennen gegeben. Vielleicht war Petrus noch unter Schock, der hat das vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen. Aber die anderen erkannten, wer Jesus wirklich ist. Jesus hatte sein Ziel erreicht. Jesus wollte, dass die Jünger endlich erkennen, dass er nicht nur ein Wundertäter ist, der Brot backen kann, sondern dass er der Messias ist. Was nehme ich aus der Geschichte mit? Egal, welche Stürme in Ihrem Leben auch toben mögen. Und ich weiß, in jedem Leben gibt es Stürme. Ich kenne Ihre Stürme nicht. Ich kenne nur meine Stürme. Ich weiß aber, dass wir alle Stürme haben in unserem Leben. Was mir aber die Geschichte sagt, ist, egal wie stark die Stürme in Ihrem Leben sind, zweifeln Sie niemals, niemals an der Macht und an der Güte und an der Barmherzigkeit Gottes. Man kann nie wissen, was Gott nicht noch alles tun kann, selbst im größten Sturm meines Lebens. Deshalb, und das möchte ich Ihnen und mir mitgeben. Manchmal beruhigt Gott den Sturm in meinem Leben. Aber manchmal lässt er den Sturm auch zu und beruhigt sein Kind. Guter Vater im Himmel, es gibt so viele Situationen in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, in einem Sturm zu stecken. Wir merken, dass wir Angst haben, dass wir uns Sorgen machen, dass wir unter Dingen leiden, die wir in dem Moment überhaupt nicht ändern können. Ich bin so froh, dass du uns auch in dieser Geschichte zeigst, dass du gerade in den schweren Momenten unseres Lebens, dass du dann nicht weit weg bist, sondern dass du da bist. Rechtzeitig da bist. So wie du rechtzeitig bei den Jüngern warst. Und dass du dann die Macht hast, aber auch die Güte und Barmherzigkeit, an uns vorüberzuziehen und uns zu zeigen, wer und vor allen Dingen wie du wirklich bist. Nämlich, dass du uns lieb hast und dass du unsere Stürme stillen kannst. Und dass, wenn du uns begegnest, dann augenblicklich Ruhe einkehrt. Hilf, dass wir uns das bewusst machen, in unserem Herzen tragen, die nächsten Tage, die nächsten Wochen. Und dass wir wissen, dass du manchmal manchen Sturm auch beruhigst, manchmal einen Sturm auch zulassen kannst, aber dann dafür sorgst, dass wir ruhig werden. Amen.
Das ist ein ganz neuer Gedanke, den uns Friedbert Schramm in seiner Predigt heute mitgegeben hat. Gott ist mächtig. Er kann sich entscheiden, den Sturm zu stillen. Das allein ist schon sehr besonders. Aber er kann sich auch entscheiden, die Stürme in uns zu stillen und uns ruhig zu machen, obwohl der Sturm draußen noch immer tobt. Das ist doch eine wundervolle Zusage, oder? Ich wünsche Ihnen, dass Sie Gottes Macht in der kommenden Woche erleben. Alles Gute dabei.